TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Schön, dass du wieder bei mir bist. Passend für einen November-Podcast, denn unter Umständen regnet es Cats and Dogs, kann es auch manchmal bei unseren Fellschnauzen einen erhöhten Urinabsatz bzw. eine erhöhte Wasseraufnahme geben. Die sogenannte Polyurie und die sogenannte Polydipsie. Gerade bei einem solchen Vorbericht klangen bei mir immer alle Alarmglocken. Warum? Weil so viele Ursachen vorliegen könnten, die zu einer solchen Klinik passen. Aber was genau ist eine Polyurie, kurz PU genannt? Es ist eine übermäßige Harnproduktion und damit verbunden ein häufiger Harndrang. Für dich als Richtwert gilt, die physiologische Urinproduktion liegt bei 20 bis 45 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Alles darüber hinaus gilt als pathologisch. Es kann auch immer mal kurzfristig zu einer Polyurie kommen, ohne pathologische Ursachen. Dieses nur als kleine ergänzende Info für dich. Und was genau ist eine Polydipsie, kurz auch PD genannt? Hier handelt es sich um ein gesteigertes Durstempfinden, welches der Tierhalter, die Tierhalterin im heimischen Umfeld deutlich wahrnimmt. Der Wassernapf ist leer oder es gibt lange Trinkphasen der Tiere. Die normale Wasseraufnahme liegt bei 20 bis 70 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Über 100 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag gelten als pathologisch. Es gibt zum Beispiel die psychogene Polydipsie und die reaktive Polydipsie. Bei der reaktiven Polydipsie reagiert der Körper auf veränderte physiologische Zustände im Organismus, zum Beispiel bei einem Diabetes mellitus oder bei einem starken Blutverlust. Wichtig zu merken ist auch, die Polyurie ist häufig die Ursache und die Polydipsie ist die Folge daraus. Aber wie geht man nun bei diesen beiden Kardinalsymptomen an die Diagnostik heran? Ich habe euch ein paar der häufigsten Erkrankungen bei Hund und Katze mitgebracht, vor allem die, die im Zusammenhang mit Polyurie, Polydipsie stehen bzw. stehen könnten. Damit du dich jetzt orientieren kannst, gibt es gleich zu jeder Erkrankung kurze Diagnosemöglichkeiten und mögliche Therapieoptionen, die die jeweilige Tierärztin, der jeweilige Tierarzt dann den betroffenen Tierhaltern an die Hand geben könnte. Ich fange mit einer der häufigsten Erkrankungen, besonders bei unseren Katzen, an, die chronische Nierenerkrankung, kurz auch CNE genannt. Die Diagnostik. Aufgrund der verminderten Nierenleistung, der sogenannten Niereninsuffizienz, ist bei dieser Erkrankung ein Anstieg der harnpflichtigen Stoffe im Blut zu verzeichnen, die sogenannte Azotämie. Im Labor sind die typischen Parameter wie Harnstoff, abgekürzt Urea, und Kreatinin, abgekürzt Krea, und der sehr sensitive Marker SDMA, symmetrisches Dimethylarginin, als feste Diagnostiksäulen etabliert. Des Weiteren wird bei der Urinuntersuchung, zum Beispiel mit Hilfe eines Combo-Urinteststreifens, beim Hund und bei der Katze beurteilt, zum einen der pH-Wert, Glukosewerte, Ketonkörper, Bilirubin, Protein, Erythrozyten, Hämoglobin. Vor allem bei einer chronischen Niereninsuffizienz liegt häufig eine sogenannte Proteinurie vor, ein erhöhter Proteingehalt im Urin. Ebenso ist die Untersuchung mit dem Refraktometer zur Bestimmung des spezifischen Gewichts des Urins sehr wichtig, da das spezifische Gewicht häufig erniedrigt ist. Im Ultraschall kann man gegebenenfalls kleine, höckerige Nieren sehen bzw. schallen. Auch die glomeruläre Filtrationsrate der Niere ist reduziert bzw. gesenkt. Die Therapie. Primär wird eine weniger starke Aktivierung des RAS, das ist das Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, und damit eine Senkung des Blutdrucks im Körper angestrebt. Dadurch wird der Druck im Nierenkörperchen gesenkt und das gesamte Organ dadurch entlastet. Hierzu gibt es unter anderem zugelassene Wirkstoffe aus der Gruppe der Sartane. Dann können eine spezielle Nierendiät und Phosphatbinder im Rahmen der Fütterung sehr sinnvoll sein. Vorliegende Elektrolytverschiebungen werden je nach Bedarf über Infusionen ausgeglichen. Auch die Messung des Blutdrucks bei allen Kontrolluntersuchungen im Rahmen des Monitorings dieser Patienten ist hier sehr, sehr wichtig. Weitere Infos findest du unter www.katze-mit-cne.de. Als weitere wichtige Erkrankung bei unseren Haustieren ist der Diabetes mellitus zu nennen. Die Diagnostik: durch den Insulinmangel und oder die mangelnde Ansprechbarkeit des Zielgewebes auf Insulin dieser Patienten gelangt die Glucose, also die Energie, nicht wie gewohnt in die Zielzellen im Körper. Es ist ein Anstieg der Glucose im Blut nachweisbar, die sogenannte Hyperglykämie. Dieser übermäßige Zuckergehalt im Blut wird dann über den Urin ausgeschieden und zieht Wasser nach sich. Über den bereits genannten Comboer-Teststreifen für den Urin kann unter anderem dieses und auch gegebenenfalls ein Anstieg von Ketonkörpern über den Urin nachgewiesen werden, die sogenannte Ketonurie. Die Ketonkörper entstehen, wenn der Körper seine Energie dann aus körpereigenem Fettgewebe gewinnt und dieses umwandelt in Ketonkörper. Auch der Fructosaminwert im Serum, also im Blutserum, gibt eine sehr genaue quantitative Auskunft, wie hoch der Blutzuckerspiegel in den letzten 1 bis 3 Wochen war. Die Therapie: bei diesen Patienten, gerade bei unseren Katzen, wird gemäß der Experten-Guidelines empfohlen, im Rahmen des Diabetes mellitus 2-mal täglich ein länger wirksames Insulin zu verabreichen, subkutan unter die Haut. Seit kurzem gibt es auch eine neue Therapieoption und damit ein speziell für die Katze zugelassenes orales Antidiabetikum aus der Gruppe der Glyphlozine, die SGLT2-Inhibitoren. Diese Medikation erfolgt im Rahmen einer nicht insulinabhängigen Diabetes-Mellitus-Therapie und aktuell sind diese SGLT2-Hemmer nicht für den diabetischen Hund zugelassen, also nur für die Katze. Weitere Infos unter www.vetmedica.de/diabetes-bei-hund-katze. Eine ebenfalls sehr häufig anzutreffende Erkrankung ist die Hyperthyreose, die Schilddrüsenüberfunktion. Die Diagnostik: diese Erkrankung kommt überwiegend bei unseren Samtpfoten vor. Bei den meisten der betroffenen Katzen, man nennt sie auch hyperthyreote Patienten, liegt im Blut ein zu hoher Schilddrüsenhormonwert vor. Es ist das Hormon Thyroxin oder auch T4 genannt. Die Schilddrüse produziert zu viel dieses Hormons, meistens aufgrund eines gutartigen Tumors der Schilddrüse. Selten entarten diese Tumore bösartig. Zur Bestimmung dieser Hormonkonzentration prüft man die Blutwerte. Es kann Katzen mit einer Hyperthyreose geben, bei denen ist die T4, also die Thyroxinkonzentration, jedoch noch nicht erhöht. Hier sollte in bestimmten Abständen dann nachgetestet werden, zum Beispiel einige Tage, Wochen oder Monate später. Die Therapie: betroffene Patienten erhalten entweder zugelassene Wirkstoffe in Form von Tabletten oder Salben für die Haut am Ohr, die die Aktivität der Schilddrüse drosseln und somit die T4, also die Thyroxinproduktion, senken. Andere Methoden sind die Radiojodtherapie, der Einsatz von radioaktivem Jod. Hier gibt es auch unter folgendem Link noch weitere Infos, allerdings in Englisch. Unter www.aaha-selected-endocrinopathies-of-docs-end-cats-guidelines. Die nächste Erkrankung, die ich dir kurz erläutern möchte, ist die Pyometra. Die Diagnostik: im Rahmen des Läufigkeitszyklus und den hormonellen Einflüssen bei der Hündin kann es zu einer sogenannten Gebärmuttervereiterung, der Pyometra, kommen. Hier werden neben der Klinik eine vaginale Untersuchung und vor allem die Entzündungsparameter im Blut beurteilt. Häufig liegt eine Leukozytose mit einer Linksverschiebung vor. Das heißt also, bestimmte unreife Zellen der Entzündungszellen treten vermehrt auf. Das ist eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen, der Leukozyten im Blut. Gerade bei bakteriellen Infekten ist dieses zu beobachten. Auch die Röntgen- und oder Ultraschalluntersuchung ist ein wichtiges Tool im Rahmen der Diagnostik einer Pyometra. Die Therapie: eine eitrige Gebärmutterentzündung ist häufig ein Notfall und muss operativ umgehend behandelt werden. Vor allem, wenn der Gebärmutterhals, also die Zervix, nicht geöffnet ist und der Eiter nicht abfließen kann. Die Behandlung der Wahl für jede ältere oder kranke Hündin oder eine Hündin mit einer Pyometra mit geschlossener Zervix, also mit geschlossenem Gebärmutterhals, ist die komplette Ovariohysterektomie, also die operative Entfernung der Eierstöcke und der Gebärmutter. Weitere Infos erhältst du bei deiner behandelnden Tierärztin, deinem behandelnden Tierarzt. Es gibt noch viele krankhafte Veränderungen bei unseren geliebten Fellschnauzen, die zu einer Polyurie-Polydipsie führen können. Die Diagnostik und auch der Rahmen der Therapie ist sehr unterschiedlich und zum Teil sehr aufwendig und würde den Rahmen dieses Podcasts definitiv sprengen. Als weitere kurze Stichpunkte wären noch zu nennen: Erstens, entwässernde Medikamente, wie sie zum Beispiel bei fortgeschrittenen Herzerkrankungen eingesetzt werden, führen zu einer Polyurie-Polydipsie. Dann zweitens sind auch die Gruppe der Glukokortikoide, kurz auch als Begriff Cortison bekannt, Verursacher, die zu einer solchen Klinik führen können, hier auch zu nennen. Dann drittens auch bestimmte Antiepileptika im Rahmen der Epilepsietherapie führen unter Umständen zu einer vermehrten Polyurie und Polydipsie. Viertens gibt es auch die sogenannten Schockzustände, die ebenfalls als Ursache vorliegen können. Fünftens, auch psychogene Faktoren lassen bei einigen Tieren ohne nachvollziehbare Ursache die Wasseraufnahme und den Urinabsatz ansteigen. Und sechstens und natürlich auch die Harnwegsinfekte, die nicht nur zu einer Polyurie und Polydipsie führen, sondern auch sehr schmerzhaft sein können. Was kannst du nun den Tierhalterinnen und Tierhaltern an die Hand geben? Hier wäre folgende Checkliste vielleicht hilfreich für die Beratung. Bitte unbedingt die Trinkmenge abmessen lassen. Die physiologischen Trinkmengen habe ich dir eingangs genannt. Bei mehreren Tieren im Haushalt bitte mit zugeteilten Wassernapfen arbeiten, wenn möglich, pro Tier ein Napf. Wie ist die Fütterung? Bekommen die Tiere Trocken- oder Nassfutter? Wie hoch ist der Salzgehalt im Futter oder der Nahrung, die den Tieren zugänglich ist? Wie ist die Aktivität des Tieres? Ist es sportlich aktiv? Wie sind die aktuellen Temperaturen? Ich meine zum Beispiel Sommer versus Winter. Im Rahmen des Urinabsatzes bitte prüfen, ob nur markiert wird, dass zum Beispiel männliche intakte Rüden, oder ob die Häufigkeit krankhaft bedingt angestiegen ist. Wie oft und wie groß ist die Absatzmenge des Urins? Also einmal bezogen auf die Frequenz und dann auf das Harnvolumen. Habe ich hier kleine Pfützchen oder habe ich große Bäche? Scheint das Tier vielleicht Probleme beim Urinabsatz aufzuzeigen? Also tröpfelt es vielleicht nur? Und bei Katzen gilt bezüglich des Katzenklos die goldene Regel: pro Tier im Haushalt eine Toilette plus eine weitere. Was aber sehr wichtig ist, und das möchte ich hier wirklich noch mal betonen, ist der Vermerk an den Besitzer, niemals die Wasserzufuhr für die Tiere zu stoppen oder einzuschränken. Bei allen Unregelmäßigkeiten und Verdacht auf ein pathologisches Geschehen ist das Auffangen des Urins, zum Beispiel mit Hilfe einer alten Suppenkelle beim Hund oder eines Untertellers für die Katzentoilette, sehr wertvoll und dient zur zügigen Untersuchung für die betreuende Tierärztin bzw. Tierarzt. Hier gilt auch ein möglichst sofortiger Transport zum Tierarztteam. Ansonsten ist eine Lagerung im Kühlschrank bei 2-8 Grad Celsius anzustreben, weil sich die Bakterien im Urin bei Raumtemperatur rasch vermehren können und dann zu falsch positiven Ergebnissen führen. Bei einer Probengewinnung in den Nachtstunden ist der Urin ebenfalls gekühlt bei 2-8 Grad Celsius zu lagern. Wie du hören konntest, gibt es viele Gründe, Ursachen, die dazu führen können, dass unsere Hunde und unsere Katzen vermehrt trinken und große Mengen Urin absetzen können. Die genaue Diagnostik und Therapie obliegt der behandelnden Tierärztin, dem behandelnden Tierarzt. Aber gerade deine Fragen und vor allem das Hinterfragen bezüglich des Allgemeinbefindens der Tiere ist der erste wichtige Türöffner im Rahmen der Diagnostik. Bereits angeforderte Urinproben erleichtern und beschleunigen diesen Prozess zusätzlich ungemein. Auch im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, zum Beispiel bei der chronischen Niereninsuffizienz oder dem Diabetes mellitus der Katze oder auch bei einer akuten Gebärmuttervereiterung der Hündin, sind das unter Umständen lebensrettende Maßnahmen. In der nächsten Folge bin ich wieder nicht allein. Da geht es um das emotionale und schwere Thema der Trauerbegleitung und Trauerbewältigung. Gerade dann, wenn geliebte Hunde schnauzen und Samtpfoten über die Regenbogenbrücke gehen müssen. Wie kann ich als TFA mich bestmöglich um den Besitzern kümmern und vor allem, wie kann ich selbst als TFA mit diesem Schmerz persönlich umgehen bzw. mich davor schützen? Und bevor ich nun am Ende bin, nochmal der wichtige Hinweis auf unser nächstes kostenloses TFA-Total-Webinar exklusiv nur für euch TFAs. Zum letzten Mal in diesem Jahr, und zwar am 4. Dezember, laden wir euch wieder herzlich ein, dabei zu sein, und zwar zu dem Thema: Und wieder droht das Jahresende. Silvester überstehen mit Hund und Katze. Pünktlich zum Jahresende häufen sich dann wieder die Fragen von Tierhalterinnen und Tierhaltern, wie sie die Knallerei mit ihrem geräuschängstlichen Tier am besten überstehen können. Auch an diesem Abend haben wir wieder eine hochqualifizierte Referentin zu diesem Thema gewinnen können. Bis dahin hoffe ich, dass bei dir alles gut läuft und wir uns im Dezember zu einer neuen Folge wiederhören. Alles Liebe und bleib bitte gesund, deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.